Ja, liebe Gäste.
Ich könnte auch sitzen bleiben.
Das ist mir lieber, ja. Man ist so in dem Alter, wo man sitzt.
Aber das Mikrofon muss
man sich. Da muss ich halten, ja.
Aha.
Also ich war kein Widerstandskämpfer, das mit der Oberschule. Das hat alles andere Zusammenhänge, die heute nicht mehr ganz wichtig sind. Aber ich war nicht immer systemkonform, das ist wahr. Aber das kann man ausgleichen. Höher halten, ja. So, ich rede heute vom Blatt. Wir leben in einer interessanten Zeit. Ich weiß immer nicht, ob es nicht zweckmäßig ist, heute doch zu wissen, was man gesagt hat. Denn wenn ich frei rede, das wird man vielleicht in einer Diskussion erleben, dann gehen ganz schnell mit mir doch noch vorhandene Temperamente durch. Wir waren der Monopolist im Geflecht innerer und äußerer Abhängigkeiten und haben für die heutige Energiewirtschaft im Vereinigten Deutschland eigentlich nichts zu sagen. Hier sind ganz andere Denkansätze, Konzeptionen, innere und äußere Zwänge ausschlaggebend, als sie wir uns vor 25 Jahren vorstellen konnten. Man konnte kürzlich lesen, dass die Bundesrepublik nunmehr auch stufenweise die Abschaltung der Kohlekraftwerke beschlossen hat, zum Beispiel Jens Schwalde. Jens Schwalde war der Stolz der DDR-Kraftwerksbau. Und da ich natürlich auch eine persönliche Meinung zur Energiewende habe und weiß, dass Deutschland etwa 2% der CO2-Emissionen verursacht, finde ich die Entwicklung total richtig und ist doch ein persönliches Wort, das Tempo etwas übereilt. Über die Modalitäten dieser und weiterer Maßnahmen der Energiewende tobt zurzeit eine heftige Auseinandersetzung zwischen Energiepolitikern und Umweltschützern, aber auf die gehe ich ganz bewusst nicht ein. Hoffentlich bleibe ich bei der Zusage. Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, wir waren für den Bau aller Anlagen in der DDR, für die Strom- und Wärmeproduktion verantwortlich. Dafür hatten wir alle Kapazitäten, die wesentlich waren, von Engineering-Bereichen in Berlin und Radebeul, Turbinenbau in Görlitz und Berlin, den Dampferzeuger im ganzen DDR-Land, darüber hinaus Wasseraufbereitung, Rohrleitung und Isolierung. Wir konnten auf keinen schimpfen, außer wenn wir vielleicht mal nicht eine Armatur kriegten. Alles andere mussten wir selber machen. Schon in dieser Struktur unterscheiden sich die Kombinate oder unser Kombinat von den Konzernen von heute. Immerhin hatte die DDR aber zuletzt 23.000 Megawatt, vorrangig Kohlekraftwerke, im Dauerbetrieb. Und rund 50% davon sind unter meiner Verantwortung gebaut worden. Über unsere fast totale Abhängigkeit von der Braunkohle als Energieträger hat in dem letzten Buch mein Kollege Netzmann geschrieben, er wird hier auch nochmal dazu auftreten. Den Fernsehzuschauern in ganz Deutschland sind die Bilder von den Braunkohleemissionen der Kraftwerke in Erinnerung und werden immer wieder gezeigt. Ich lege Wert darauf, zu sagen, dass der allgegenwärtige Mief in den Industriegebieten und auf den Straßen der DDR kaum etwas mit dem angeblichen Versagen der Planwirtschaft in der DDR und gleich gar nichts mit der Unfähigkeit der über 40.000 Menschen im Kraftwerksanlagenbau zu tun hat. Es handelte sich einzig und allein und eine Notstandssituation, die von inneren und äußeren Faktoren hervorgerufen wurde. Dafür nur mal zwei Beispiele. Wenn die UdSSR ihre Öllieferungen drosselte, musste unser Kombinat alle gerade errichteten ölgefeuerten Kessel wieder zurückbauen, Rohbraunkohlekessel installieren und umstellen mit gigantischen, unvorstellbaren Aufwänden. Jetzt muss ich das Blatt finden, sonst kann ich mir ablesen. Wenn im strengen Winter die Braunkohleförderung und ihr Transport massiv beeinträchtigt wurde, die Kohle war einfach zu nass, das Zeug fror fest, musste die gesamte Energiewirtschaft der DDR all ihre Reserven mobilisieren, um die Energieversorgung der Haushalte und Industrie sicherzustellen. In solchen Situationen bewährte sich die Solidargemeinschaft der Menschen über unseren Industriezweig weit hinausgehen. Richtig ist auch Folgendes. Während Siemens und ABB selbstständig über ihre Forschungs-, Produktions- und Absatzprofile entscheiden konnten, lag bei uns diese Entscheidung zumindest von der Ausgangslage her in Moskau. Dazu habe ich mich bereits mehrfach geäußert. Immerhin erhielten wir mit der Aufgabenstellung NSW-Export zu machen, die Zusammenhänge sind ja auch unwichtig, in den 70er Jahren die Möglichkeit, uns mit dem internationalen Stand der Kraftwerkstechnologie zu beschäftigen. Ich muss offen gestehen, dass ich genau zu meinem 40. Geburtstag, das ist ja nur die Hälfte her, erstmalig in der Bundesrepublik war, bei Siemens, ABB, Babcock, Lorigy, Lentjes und so weiter und so weiter. Und ich sah keine Chance und verstand doch nicht, wie wir mal an Überholen ohne Einzuholen dachten. Während wir vor allem im Kraftwerksbereich zeitweise große Mühe hatten, an die dringend benötigten sowjetischen Unterlagen für die nächste Bauphase zu gelangen, konnten wir in den besorgten Konzernen und Objekten sehen, wie bereits vorhandene CAD-Lösungen funktionierten und von uns staunend zur Kenntnis genommen. Dass sich das alles auf den Stand der Arbeitsproduktivität auswirken musste, lag auf der Hand. Und im Prozess der Wiedervereinigung hatte das Kombinat als reine Verwaltungsholding keine Überlebenschance. Es musste ersatzlos aufgelöst werden, nachdem die Teilstrukturen der Betriebe einzeln privatisiert worden waren. Schließlich musste aber dann die FEAG, der neue Stromversorger im einigen Deutschland, mit all ihren strategischen Programmen zur Modernisierung von Rauchgas, Entschwefelung, Denox-Aushaltung und alles andere auf die unterdessen privatisierten Kapazitäten vieler ehemaliger Betriebsdirektoren des Kombinats, der Betriebe des Kombinats zurückgreifen, und die ehemaligen Betriebsdirektoren leisteten als Geschäftsführer Arbeit, mit denen ihre neuen Dienstherren sehr zufrieden waren. Das heißt, irgendwie waren die ja dann auf gleicher Augenhöhe, als sie die gleichen Voraussetzungen hatten. Das darf man auch nicht ganz vergessen. So, und nun kommt die letzte Seite, bin ich drüber. Kann ich mit dem Mikrofon hier raus. Aber nur eine persönliche Bemerkung zu einer Grundfrage der Entwicklung der DDR, die in einem Diskussionsbeitrag in diesem letzten Buch von mir geäußert wurde, aber unter meinen ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten nicht auf einhellige Zustimmung trifft. Der ehemalige Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, informierte im Rundstock so lang, dass der KPdSU-Generalsekretär Brezhnev es für richtig hielt, persönlich vor dem 11. Plenum der ZK der SED im Jahre 65 Walter Ulbricht zu disziplinieren, dass das neue ökonomische System zu beenden und zur Planwirtschaft sowjetischen Typs zurückzukehren ist. Ich halte das für eine entscheidende Schnittstelle der inneren Entwicklung der DDR, die aber meines Erachtens von den vielen Kritikern der DDR-Misswirtschaft kaum wahrgenommen wird. Im Übergang von Ulbrichts neuen ökonomischen System zu Honeckers Hauptaufgabe der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik war meiner Meinung nach ein wichtiger Grund für die Stagnation der folgenden Jahre. Positiv könnte man auch sagen, es war eine Beschleunigung des Wiedervereinigungsprozesses. Denn die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik führte nicht zum Ansporn, sondern zum Anspruch. Und das war in den letzten Jahren sehr, sehr hinderlich. Aber hier scheiden sich die Geister. Zu mir vor allem viele andere international wirkende Faktoren eine noch größere Rolle spielten und gerade in diesen Tagen spielen. Kurzum, ein direkter Vergleich zwischen DDR und Bundesrepublik muss immer zu kurz greifen wenn er ohne eine Bezugssetzung auf der einen Seite zur Sowjetunion und zum RGW und auf der anderen Seite zum Marshallplan und den dahinterstehenden Potenzialen und Strukturen erfolgt. Im Übrigen gibt es viele Erfahrungen der DDR, die übertragbar wären, aber die nicht gefragt sind. Darunter meine ich Bildungspolitik mit gebrochenem Bildungsprivileg, Gesundheitspolitik mit Polikliniken und anderes mehr. Also mein persönliches Fazit: Trotz aller hier erörterten Umstände bin ich heute noch stolz darauf, dass ich mit meiner Mannschaft immer für Licht und Wärme in Haushalt und Industrie bei allen Witterungsbedingungen sorgen konnte, da wohl die meisten Generaldirektoren den gleichen oder zumindest einen ähnlichen Rückblick auf ihr Lebenswerk haben, bin ich Frau Rohnstock und ihren Mitarbeitern dankbar, uns ein Forum für den Erfahrungsaustausch geboten zu haben. In diesem Erfahrungsaustausch sagte Frau Professor Schroten, kann man in dem Buch auf Seite 235 nachlesen, im Salon im Mai 2016. Und das ist das Erste, was wir von der DDR lernen können. Den Zerfallsprozess erkennen. Der Zerfallsprozess der DDR kann uns eine Lehre sein. Ich sage, könnte eine Lehre sein, aber wer will denn das hören? In der DDR wollte es niemand hören, bis das denn zu spät war.
Vielen, vielen Dank. Da kriegt man schon richtig Lust zu diskutieren, aber wir sind ja disziplinierte Menschen. Vielen, vielen Dank für Ihre Worte, auch schon für die Denkanregungen. Als nächster wird sprechen zu uns Herr Klaus-Dieter Giese, der ehemalige Generaldirektor des Kombinates Gasanlagenbau Mittenwalde. Er ist geboren 1941, studierte Maschinenbau und Ökonomie und verantwortete mehrere Tiefbohrprojekte für Öl und Gas, sowohl für deren Ausbeutung wie auch für deren Speicherung, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Eine besondere Leistung hat Herr Giese vollbracht. Er hat nämlich das erste geothermische Kraftwerk, also ein Heizkraftwerk der regenerativen Energiewirtschaft, schon 1984 in Waren verantwortet. Und das ist doch schon mal eine interessante Mitgabe für Ihre Worte. Bitte schön, Herr Giese.
Ja, recht, recht herzlichen Dank. Ich versuche es mal so. Stimme ist noch in Ordnung. Stimme ist manchmal nicht in Ordnung. Der Kopf ist es noch. Also ich versuche es mal auf diese Art und Weise. Ja, die Aufgabenstellung, die hier zur Diskussion stand oder vor mir stand, die ist eher schon gesagt worden. Energiewirtschaft gestern und heute. Ich möchte mich ausschließlich mit dem Gas beschäftigen, also mit dem Erdgas beschäftigen. Ich möchte also weder zu meiner Rechten noch zu meiner Linken jemand auf die Füße treten. Von der Kohle verstehe ich nicht allzu viel. Und hier sind genügend Fachleute dabei, die mehr von der Kohle verstehen. Ich meine die schwarze Kohle jetzt. Ne? Also die mehr von der Kohle verstehen als ich. Zur Gaswirtschaft. Ich denke, Sie können sich alle erinnern, wie sich die Gaswirtschaft in Deutschland entwickelt hat. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gab es kleine, unabhängige Verbundnetze, die in der Regel aus dem Kokereiabgas versorgt worden sind. Und Kokereiabgas hatte als Basis Steinkohle letztendlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann der Zustand in der DDR etwa so beschrieben werden. Jetzt waren noch Gaserzeuger da, ich sage mal beispielsweise Böhlen, ganz bekannt, nach dem Logi-Verfahren wurde dort Gas hergestellt und in einem anspruchsvollen Verbundnetz in Sachsen verteilt. Ähnliche Gaserzeuger und kleine Verbundnetze gab es in Berlin, gab es in Sachsen-Anhalt. Letztendlich ist mit dem wenn wir uns richtig, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Boykott, mit dem sowjetischen Boykott in was West-Berlin betraf, auch ein Boykott auf uns ausgeübt worden, der Gestalt, dass wir keine Steinkohle mehr bekamen aus dem Ruhrgebiet und dass wir vor der Aufgabe standen, jetzt diese Steinkohle zu substituieren. Und typisch für die erste Phase sind unsere Anstrengungen, die Braunkohle dann letztendlich zu vergasen. Und wenn Manfred Dahms von seinem Kombinat hier sprach, muss ich an der Stelle sprechen vom Gaskombinat Schwarze Pumpe, das also sowohl in der wissenschaftlich-technischen Arbeit, in der Verfahrenstechnik, als dann auch in der Umsetzung Beispielhaftes geleistet hat, um der DDR Stadtgas anzubieten. Das Stadtgas ist dann, wie Sie wissen, in das Verbundnetz eingespeist worden. Es entstanden die ersten Leitungen, als dass der Verbundnetzbetrieb VNG, ein Betrieb, der sehr stark aus der Wende hervorgegangen ist, 1989 gegründet war, waren ungefähr 3600 Kilometer Gasleitung verlegt. Und es gab dann wenige Zeit später den ersten Untergrundspeicher in Ketzin, hier in der Nähe von Berlin, zur Sicherung der Versorgung in Berlin. Das war ein Aquiferspeicher, also ein Sandstein, ein Aquiferspeicher, der ungefähr 300 Millionen, also ganz wenig, relativ wenig Kubikmeter, Nordkubikmeter Gas aufgenommen hat. Die nächste Phase bestand dann darin, weltweit ist das Erdgas in die Energieverwertung oder in die Energieerzeugung eingetreten. Die 70er Jahre haben uns dann die Situation beschert, dass das erste Erdgas aus der Sowjetunion importiert werden konnte. Das war eine Situation, die, die im Rahmen dann letztendlich der Investitionsbeteiligung, so war die Überschrift dafür, realisiert worden. Es entstand die erste Delegation von jungen Leuten aus der DDR, die dann in die Ukraine einmarschiert sind. Das meine ich jetzt ein bisschen salopp. Eine politische Aufgabe, so will ich es mal sagen, und natürlich auch in der Ukraine einen großen Beitrag dazu leisteten, dass wir im Rahmen des Investitionsabkommens der Druzhba-Trasse, hieß diese Trasse zur Erinnerung, die ersten Gasleitungen verlegten, die ersten Verdichterstationen bauten und wir haben dazu immer gesagt, die infrastrukturelle Anbindung dieser Verdichterstationen, der Gasstationen dort realisiert haben. Dafür bekamen wir dann 8 Milliarden Kubikmeter Gas. 8 Milliarden Kubikmeter Gas waren schnell verbraucht. Wir haben die vor allen Dingen stofflich eingesetzt. Eine kleine Ausnahme war hier Berlin. Und im zweiten Fall ab 1985, vorher durfte West-Berlin kein Erdgas aus Russland importieren, hat in Berlin auf Geheiß der Alliierten im Grunewald einen Speicher errichtet mit 16 Bohrungen, oder inzwischen sind es wohl 18 Bohrungen, und hat erste Bevorratung für die Frontstadt Berlin dann betrieben. Dieser Speicher steht heute, seit dem 22. Dezember vergangenen Jahres, ist das bekannt, ist ab heute, ist wohl mehr oder weniger vakant. Das heißt also, er ist nicht mehr wirtschaftlich, genauso wenig wie der Speicher Ketzin, unser erster Stadtgasspeicher, trotz des Umbaus nach der Wende als Erdgasspeicher noch wirtschaftlich war und inzwischen auch verfüllt bzw. anderen Zwecken zugeführt worden ist. Die nächste Phase, die jetzt dem Erdgas dann zuteil wurde, war die zweite Erdgastrasse, die gebaut werden musste. Wir hatten also bis zu 15.000 junge Leute, ja, da war ich auch noch ein bisschen jünger, an der Trasse in verschiedenen Gebieten, einmal in der Ukraine, in Zentralrussland und im Ural, also im Permagebiet, und haben dort eine Menge von rund 28 Milliarden Kubikmetern über Investitionsbeteiligung realisiert, die dann bis ins Jahr 2008, also weit nach der Wende, noch an Deutschland, an das vereinte Deutschland zu liefern waren. Eine kuriose Geschichte, das war so im Wendebereich, war dieser sogenannte Gaskrieg. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Ich hatte also dieses Projekt zu leiten und zu verantworten und war dann gehalten, Investitionen oder Investitionsbeteiligung zu suchen und Partner zu suchen. Ja, der Marktführer zu der Zeit war die Ruhrgas AG. Dort hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, also Herr Giese, machen Sie mal, was Sie wollen, aber wir kaufen unser Gas. Und insofern waren die Arbeitsplätze von rund 14.000 Leuten in der vakanten Zeit hier bei uns sind zur Wendezeit, die in der UdSSR gearbeitet haben, vakant. Die hatten also, wenn sie herkamen, in der Regel delegiert von ihren Betrieben in dieser harten Zeit kaum eine Chance, einen Job zu bekommen. Schließlich ist es uns gelungen, dieses Projekt fortzuführen. Wir sind dann als Mandatar des Bundeswirtschaftsministeriums tätig gewesen und haben Endabrechnung eingeschlossen. Alles bis 98, bis, 8, ja, bis, bis 1998 beendet und sind dann danach, haben dann danach diesen Dienstleistungsbetrieb liquidiert. Inzwischen sind die Assets des Kombinats Gasanlagen in viele Richtungen gegangen. Ich sehe das alles noch als eine sehr erfolgreiche Privatisierung. In den Betrieben, die diese Assets übernommen haben, arbeiten heute mehr Menschen als zur Zeit vor der Wende. Also ein erfolgreicher Prozess. Wie geht es weiter mit dem Erdgas? Ich denke, die beste Formel für das Erdgas ist die, dass man sagt, das Erdgas ist eine Brücke zwischen dem Auslaufen der Atomenergie und dem Rückgang des Einflusses der Kohle zur regenerativen Energie. Das ist also sehr, da kann man sich drüber streiten, muss ich erst einmal sagen, aber im Grunde nach wird es sich so entwickeln. Wir werden also in 20 Jahren, und da sagen wir mal bis zum Jahr 2035 eine rückläufige Entwicklung der Kohle erleben, und zwar in Richtung 20% etwa. Wir werden erleben, dass das Öl weniger verbrannt wird, sondern vielmehr stofflich in der Petrochemie verarbeitet wird. Und wir werden erleben, das ist meine Auffassung, und das kann von einem alten Gaser gar nicht anders sein, wir werden erleben, dass das Erdgas zunimmt. Leider wird es aus einer Richtung zunehmen, auf diesem sich entwickelnden globalen Erdgasmarkt, der von den Preisen in den USA getrieben wird. Das heißt also, man kann damit rechnen, dass das Shale-Gas einen großen Teil des Erdgasaufkommens ausmacht. Dieses Shale-Gas dann als LNG und nicht unbedingt mit Pipelines, als LNG dann auf die Märkte kommt und die USA, Trump, hat er ein gutes Plus in der Hand, führend in der Preisbildung wird. Das sind so die Erwartungen. Sie sind in etwa auch so in der BP-Studie, die Ende des vergangenen Monats veröffentlicht worden ist, ausgewiesen. Es wird nicht dazu kommen. Wir werden zwar den größten Wachstum bei der regenerativen Energie mitmachen oder erleben, aber es wird nicht dazu kommen, dass die regenerative Energie so viel substituiert, dass wir Angst davor kriegen. Ich sage immer, man muss sich vorstellen, wenn 1 Milliarde Menschen 20% der Energie durch regenerative Energie herstellen. Wenn ich sage regenerative, meine ich Maisfelder in Bayern, soweit man gucken kann, Palmöl, Windkraftanlagen und Biogasanlagen, ich setze sie auf 20% um, und da muss man sich vorstellen, das ist das Ziel, 20% erst einmal, da muss man sich vorstellen, wir haben 7 Milliarden und müssen diesen Anteil von 1/35 vervielfachen. So viele Windräder, glaube ich, die kriegen wir gar nicht fundamentiert auf der Erde. Insofern sehe ich also quasi die regenerative Energie zwar stromgetrieben, vor allen Dingen stromgetrieben und wärmegetrieben, aber nicht als der Heilsbringer. Für uns, für die deutsche Industrie, ist es eine Herausforderung, die uns durchaus im Weltmarkt viel einbringen kann letztendlich, also viel Image und viel Exporterlöse einbringen kann.
Sie ist aber kein Allheilmittel im Energiemix der nächsten 35 Jahre, so will ich jetzt mal sagen. Ganz kurz zur Geothermie. Also im Wärmemarkt, der Wärmemarkt ist hat ungefähr einen Anteil von 50% an unserem Gesamtenergieaufkommen. Dieser Anteil kann nach meinem Dafürhalten beim gegenwärtigen Stand der Technik in etwas größerem oder in weit größerem Umfang durch die Erdwärme letztendlich substituiert werden. Wir haben jetzt in Bayern ein Erdwärmekraftwerk oder in meiner Verantwortung ein Erdwärmekraftwerk in Gang gesetzt. Die Leistungsdaten im Moment 18 Megawatt thermisch und 6 Megawatt elektrisch. Das ist also ein Kraftwerk, das liefert die Wärme nach wie vor zu einem Preis, der nicht subventioniert ist und nicht im EEG, durch das EEG gefördert wird. Und der, also die üblichen Marktpreise, der den üblichen Marktpreisen entspricht. Allerdings wird die Elektrizität zur Kenntnis mit 25,2 Cent über das EEG vergütet. Und es sind natürlich ähnliche Verhältnisse, wie wir sie in der DDR in der Subventionspolitik dann letztendlich hatten. Aber möglicherweise trägt es dazu bei, die Geothermie auch hier im Norden und nicht unter den relativ guten Bedingungen in Bayern in breitem Maße aufzustellen. Soweit vielleicht von meiner Seite die Einführung. Und nachher werden wir ja noch Fragen beantworten.
Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir mit dem Mikrofon. So ist besser. Vielen, vielen Dank. Auch da schon viele interessante Anregungen. Aber ich bin schon ein bisschen in Zeitverzug, deswegen halte ich mich ganz kurz und übergebe an Herrn Boris Kudewitter, Jahrgang 36, geboren in Reval, Estland, gelernter Feinmechaniker, studierter Schiffsingenieur, Ökonom, promoviert im Kraftwerksanlagenbau in Rostock. Und er hatte die Leitung unter anderem des Wissenschaftlich-Ökonomischen Zentrums beim Aufbau des Kernkraftwerkes Nord in Greifswald. Ab 1985 war er der Leiter der staatlichen Energieinspektion, eine sehr interessante Einrichtung, die 1990 aber abgewickelt, aufgelöst wurde. Und weiteres zu seiner Tätigkeit bitte ich Sie jetzt uns mitzuteilen.
Danke sehr. Ja, ich muss auch ablesen, sonst wird es zu viel, was ich zu sagen habe. Wenn wir nämlich heute über die Probleme der Energieerzeugung und Versorgung in der DDR diskutieren, dann kann die Rolle der Energieinspektion, die ich ja jetzt hier zu vertreten habe, posthum, in allen energiewirtschaftlichen Belangen nicht unerwähnt bleiben. Zunächst, was war denn die Energieinspektion? Die staatliche Energieinspektion, abgekürzt SEI, war das Organ der Zentralen Energiekommission beim Ministerrat zur staatlichen Kontrolle der Erfüllung der energiewirtschaftlichen Aufgaben, einfach gesagt. Sie verwirklichte ihre Aufgaben in der Durchführung der Beschlüsse des Ministerrats, der Rechtsvorschriften und anderer zentraler Festlegungen sowie der Weisung des Leiters der Zentralen Energiekommission beim Ministerrat. Die Energieinspektion gliederte sich in die Bereiche Inspektion mit der Hauptinspektion und den Bezirksinspektionen und die Zentralstelle für rationelle Energieanwendung. Die staatliche Energieinspektion konzentrierte ihre Kontrollen auf die Erhöhung der Effektivität von Energieumwandlung und Energieanwendung sowie die Erreichung der geplanten Einsparungsziele, insbesondere der Maßnahmen zur Anwendung von Ergebnissen aus Wissenschaft und Technik. Sie konzentrierte sich weiter auf den Stand der Entwicklung der energiewirtschaftlichen Arbeit der Kombinate und wirtschaftsleitenden Organe. Davon wird der ein oder andere sicherlich noch die Erinnerung haben. und auf die Leistungsentwicklung der Kohle- und Energiewirtschaft zur Deckung des Bedarfs der Bevölkerung und der Volkswirtschaft an Elektroenergie, Gas, Wärmeenergie und festen Brennstoffen und schließlich auch auf die Erfüllung komplexer energiewirtschaftlicher Aufgaben der örtlichen Räte. Die Zentralstelle für rationelle Energieanwendung der staatlichen Energieinspektion hatte Aufgaben bei der Vorbereitung, Kontrolle, Abrechnung und Analyse des Energieplans wahrzunehmen. Damit ist gemeint der zentrale Energieplan, der ja Bestandteil der Volkswirtschaftsplanung wurde. Er hatte ferner Entscheidungen der Arbeitsgruppe rationelle Energieanwendung beim Ministerrat über den Energieträgereinsatz vorzubereiten und musste Aufgabenstellung und Dokumentation zu Grundsatzentscheidungen für Investitionen, zu denen gesonderte energetische Teile auszuarbeiten waren, Angebotsprojekte und wiederverwendungsfähige Projekt- und Typlösungen für Raumheizung zu begutachten und schließlich auch die Anträge auf Auszeichnung von Betrieben für vorbildliche energiewirtschaftliche Arbeit zu prüfen. Zur Erfüllung der Kontrollaufgaben war der Bereich Inspektion mit rechtlichen Befugnissen ausgestattet, die insbesondere ermöglichten, energiewirtschaftliche Kontrollen in allen Staatsorganen, außer bewaffneten Organen, also Armee, Polizei, Staatssicherheitsdienst, weiter in Kombinaten, Betrieben, wirtschaftsleitenden Organen sowie gesellschaftlichen Organisationen und Vereinigungen durchzuführen. Schlussfolgernd aus den Kontrollen Empfehlungen zur Verbesserung der energiewirtschaftlichen Arbeit zu geben und bei schwerwiegender Verletzung energiewirtschaftlicher Pflichten, die bekannterweise in Rechtsvorschriften fixiert waren, Auflagen mit Androhung von Zwangsgeld zu erteilen bzw. auch Ordnungsstrafverfahren durchzuführen. Dabei wurden bei den Kontrollen festgestellten Tatsachen und die vom Leiter des Kontrollierten festzulegenden Maßnahmen in ein Protokoll aufgenommen. Weiterhin war die teilweise oder vollständige Sperrung der Kontingente für Energieträger entsprechend der staatlichen Ordnung zu veranlassen, soweit die Kontingente überhöht waren oder Energie verschwendet wurde. Arbeitsweise und Befugnisse der Energieinspektion waren in Rechtsvorschriften wie der Energieverordnung der DDR und der Verordnung über die staatliche Energieinspektion geregelt. Darüber hinaus hat die SEI selbst Verfahrensweisen der Kontrollen entwickelt und angewandt, wie die turnusmäßige Überprüfung der Kombinate in Bezug auf energiewirtschaftliche Arbeit, das operative Kontrollregime bei diffizilen Versorgungssituationen in der Regel ab minus 5 Grad oder Vorschriften bei der Anwendung der rechtlichen Befugnisse. Die Kontrollen der SEI konnten zum Teil beachtliche Ergebnisse zur Gewährleistung der vollen Versorgung der Bevölkerung und der planmäßigen Versorgung der Wirtschaft erzielen. So betrug für das Jahr 1988, dem letzten Jahr der statistischen Erfassung der Kontrolltätigkeit, das energetische Inspektionsergebnis der SEI 41.494 Terajoule, unter anderem durch eingesparten Energieträgereinsatz und durch veranlasste Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Aus heutiger Sicht drängt sich noch ein weiterer Aspekt auf, nämlich die mögliche CO2-Reduzierung durch Nicht-Einsatz der betroffenen Energieträger. Sie betrug für das Jahr 1988 insgesamt 1.270.069 Tonnen CO2. Die Tatsache, dass es der DDR im Wesentlichen immer gelang, auch in schwierigen Versorgungssituationen eine generell stabile Bereitstellung der Energieträger zu gewährleisten, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ebenso auch gravierende Mängel und Versäumnisse im energiewirtschaftlichen Leitungsprozessen sowie bei der Effizienz der Energie und Erzeugung und Verwendung gab. So wurden 1988, wie gesagt, im letzten statistisch erfassten Jahr von uns, in den 3.120 kontrollierten Betrieben und Einrichtungen 6,4% des Energieverbrauchs verschwendet. Als Ursachen kamen unter anderem in Betracht Beschlüsse, Anordnungen, zentrale Festlegungen zur Durchsetzung rationeller und sparsamer Energieverwendung wurden unzureichend durchgesetzt bzw. untersetzt. Unzureichende Zuordnung von Verantwortung in den Leitungsebenen für energiewirtschaftliche Belange, mangelhafte eigene Kontrollen zum sparsamen und rationellen Energieeinsatz, unzureichende Beeinflussung des Umgangs mit Brennstoffen und Energie über die Kostensenkung und mangelhafte Stimulierung solcher Arbeiten, empfindlicher Mangel an energiewirtschaftlichen Fachkadern, insbesondere in den territorialen Führungsebenen, natürlich auch mangelhafte Bereitstellung energiewirtschaftlicher Rationalisierungsmittel, teilweise fehlende rechtliche und finanzielle Regelung beim Einsatz von Geräten und Anlagen zur Kontrolle und Senkung des Energieverbrauchs sowie auch vielfaches Umgehen bzw. unzureichende Berücksichtigung staatlicher Standards und anderer Vorschriften für Projektierung, Konstruktion, Ausrüstung und Betriebsweise energietechnischer Anlagen. Die staatliche Energieinspektion hatte 1988 zur Beseitigung der Ursachen, unter anderem wegen Energieverschwendung, 1007 Auflagen erteilt und dabei Zwangsgeld in Höhe von 7,6 Millionen Mark angedroht. Davon mussten letztendlich 340.000 Mark geltend gemacht werden. Bei der Bewertung dieser Ergebnisse muss immer in Betracht gezogen werden, dass die SEI jährlich jeweils nur rund 10% der in Frage kommenden Kontrollobjekte überprüfen konnte. Dementsprechend war der zugrunde liegende Energieverbrauch dieser Objekte im Vergleich zum Gesamtenergieverbrauch des Landes in Bezug auf das Inspektionsergebnis natürlich relativ gering. Zum Beispiel betrug der Elektroenergieverbrauch 1988 in der DDR 124.087 Gigawattstunden, das Kontrollergebnis an eingesparten Verbrauch 463,3 Gigawattstunden. Nichtsdestoweniger erlaubten die Resultate der energiewirtschaftlichen Kontrolltätigkeit Rückschlüsse auf den jeweiligen Stand der Verwirklichung der Energiepolitik in der DDR. Soweit meine Bemerkung. Ich hoffe, dass wir in der Diskussion vielleicht das ein oder andere ein bisschen weiter erörtern können. Dankeschön.
Vielen Dank auch Ihnen. Und der nächste in der Runde ist Herr Professor Wilhelm Wiesmann, ehemals Vorsitzender der wissenschaftlichen Sektion Energieanwendung in der Kammer der Technik und war auch tätig als Vizepräsident des Nationalkomitees der DDR im Weltenergierat. Geboren ist er 1935 in Großstiebnitz. Er studierte Ingenieurökonomie an der TU Dresden. Dort hat er auch promoviert und hat lange Jahre als Professor für rationelle Energieanwendung an der Hochschule Zittau gelehrt und geforscht. 1986 bis 1992, also über die Wende hinweg, war er Vizepräsident im Programmkomitee des Weltenergierates. Herr Professor Wiesner, Sie haben das Wort.
Ja, ich bedanke mich. Ich möchte zuerst einmal versuchen, meine Meinung darzustellen. Der Unterschied der Energiewirtschaft zwischen gestern und heute. Diese Veränderungen, die da zu beachten sind, betreffen vor allem die Primärenergiestruktur, also weg von Speicherenergien wie Kernenergie und Kohle und hin zu fluktuierenden Energien wie Wind und Sonne. Bekanntlich sollen die Kernkraftwerke bis 2022 aus Sicherheitsgründen, Fukushima, stillgelegt werden und die Kohlekraftwerke aus Klimagründen werden noch als Reserveleistung längere Zeit betrieben werden, aber sie sind auch abzuschalten. Dabei stützt sich die Energiewende auf zwei Säulen: den Ausbau der erneuerbaren Energien und durch Steigerung der Energieeffizienz die Einsparung von Primärenergie. Wo steht die Energiewende? Das Ziel für den Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von mindestens 35% bis 2020 wurde bis 2015 mit einem Anteil von 31,5% erfüllt. Damit ist das Ziel bei Fortsetzung der gegenwärtigen Politik für 2020 als erfüllbar anzusehen. Wahrscheinlich wird sogar eine leichte Übererfüllung festzustellen sein. Das Ziel für die Senkung des Primärenergieverbrauchs um 20% bis 2020 gegenüber dem Basisjahr 2008 wurde bis 2015 mit 6,3% erfüllt. Damit ist zur Erfüllung des Ziels bis für 2020 gegenüber den vergangenen 7 Jahren eine Verdreifachung der Anstrengungen zur Primärenergieeinsparung bis 2020 erforderlich. Kaum zu machen. Dabei hat die EU-Kommission gerade vor 2 Wochen neue Ziele formuliert bis 2030, in diesem Fall 2007, der Primärenergieverbrauch nicht um 27% wie bisher, sondern um 30% zu reduzieren ist. Daraus ergibt sich die Frage, ob wir aus der Zeit der DDR über Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Gebiet der sparsamen und rationellen Energieanwendung verfügen, mit denen wir diese notwendige Verstärkung der Anstrengungen unterstützen können. Es wurde hier schon einiges genannt, woher ich, wenn man so will, meine, dass ich mich dazu äußern kann. Ich möchte bloß noch erwähnen, dass ich auch die Hauptforschungsrichtung rationelle Energieanwendung verantwortlich in der DDR geleitet habe und auch eine Arbeitsgruppe Energieeinsparungspolitik des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe zu leiten hatte, wobei wir in diesem Gebiet jetzt immer noch Konferenzen etc. durchführen, wo noch einzelne Vertreter dieser Arbeitsgruppe mitwirken. Welche Maßnahmen der DDR sind nun zu empfehlen, aus meiner Sicht, für die weitere Durchführung der Energiewende? Eine erste Maßnahme, ich möchte 3 Maßnahmen vorschlagen. Eine erste Maßnahme ist die Verpflichtung für Universitäten, Hoch- und Fachschulen zur Vermittlung eines energiewirtschaftlichen Minimums für alle naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen und ökonomischen Studienrichtungen in Deutschland auf Basis eines einheitlichen Lehrmaterials. Da greife ich zurück auf einen entsprechenden Beschluss in der DDR von 1974, wo diese Verpflichtung eingeführt wurde. Ich war damals beauftragt, dafür das Lehrmaterial zu erarbeiten. Es ist daraus ein Büchlein entstanden, rationelle Energieanwendung. Und ich möchte hier dem Vertreter aus der Politik dieses Büchlein übergeben, damit vielleicht mal geprüft wird, ob etwas Ähnliches, nicht das, was hier drin steht, aber etwas Ähnliches vielleicht in Berlin erprobt werden kann. Ein zweiter Vorschlag ist die Messung des Fortschritts der Energieeffizienz in der industriellen Produktion. Waren gemäß einer 1973 in der DDR erlassenen Durchführungsbestimmung zur Energieverordnung die Ausarbeitung von 120 oder sogar über 120 Energieverbrauchsnormen für energieintensive Produkte, Roheisen, Zementklinker, aber auch Papier oder auch Brot. Das heißt, es konnte dann auf Basis dieser technisch-ökonomisch begründeten Energieverbrauchsnormen geplant werden und es musste auch abgerechnet werden. Nun ist es natürlich kaum möglich, unter den gesellschaftlichen Bedingungen von heute so etwas zu übertragen. Aber wir haben bei uns an der Hochschule in Zittau überlegt, was könnte man tun, um den industriellen Energiebedarf und die Energieeffizienz der Betriebe sichtbar zu machen. Und dazu haben wir ein Energieeffizienz-Benchmark-Buch entwickelt. Es basiert auf dem Energieverbrauch von 45.000 Industriebetrieben in Deutschland und ihr Energiebedarf wurde auf 310 Wirtschaftszweige verdichtet, denn jeder Betrieb ist statistisch einem Wirtschaftszweig zugeordnet. Damit kann jetzt jeder Betrieb diese Kennziffern für die Wirtschaftszweige vergleichen mit seinen Kennziffern und daraus Schlussfolgerungen ziehen, bin ich besser, bin ich schlechter. Gleichzeitig haben wir im Internet für die Jahre 2010, 11, 12, 13, 14 diese entsprechenden Kennziffern hinterlegt und dadurch kann auch inzwischen der Betrieb vergleichen, wie habe ich mich über die Jahre entwickelt im Verhältnis zu meinem Wirtschaftszweig, um damit überhaupt erst einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo er bei der Entwicklung der Energieeffizienz in seinem Betrieb steht. Nun geht es darum, dass wir diese Energieeffizienzkennziffern an die Industrie herantragen. Mein Vorschlag ist, dass dieses Buch in den öffentlichen Bibliotheken ausgelegt wird und dass dort die Betriebe ihre Kennziffern einsehen und kopieren können, um damit erstmal die Vergleichsmaßstäbe zu haben. Vielleicht kann man hier in Berlin oder in Brandenburg etwas Ähnliches initiieren. Ich gebe auf alle Fälle das Buch an die Politik weiter. Nun, ein letzter Vorschlag. Jetzt muss ich selbst mal ein bisschen gucken, wo ich diesen Vorschlag habe.
Ich weiß nicht, wie so viele.
Ja, nein, es geht nicht lange. Es geht darum, um die Versorgungssicherheit. Wir hatten in der DDR ja öfter Probleme, gerade mit der Braunkohle im harten Winter. Und dadurch gab es bei uns sogenannte Versorgungsstufen für den Strombezug. Und hatte jeder Betrieb, jeder Industriebetrieb oder jeder planmäßig erfasste Betrieb, hatte nach bestimmten Versorgungsstufen seine Leistung einzuschränken. Es gab dabei die Versorgungsstufen früh, sie erstreckten sich von 6 bis 16 Uhr und die Versorgungsstufen Abend, die erstreckten sich von 16 bis 22 Uhr. Bei Strom gab es Versorgungsstufen bis zur Stufe 38, Netz in Gefahr. Und es wurden über den Rundfunk jeden Tag, vielleicht erinnert sich der eine noch dran, am Ende der Nachrichten kam die Versorgungsstufe für Elektroenergie für den heutigen Tag ist 16 oder irgendwas. Und damit wusste jeder Betrieb, und er musste das abhören, das war Pflicht, damit wusste jeder Betrieb, wie habe ich mich heute zu verhalten im Leistungsbezug. Ich glaube, es ist heute wichtiger als zu DDR-Zeiten. Das Energiesystem von heute ist viel zufälliger als unseres war. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass etwas Ähnliches überlegt wird für das heutige, die heutige Energieversorgung. Und ich sage etwas, was leider in der BRD bisher kaum diskutiert wurde. Vor wenigen Tagen, es war genau am 28. September, ist in dem Staat Südaustralien durch Windenergieanlagen verursacht ein Blackout entstanden. Durch einen großen Sturm, in 6 Sekunden war alles dunkel und es dauerte 92 Stunden, es wieder aufzubauen.
Tja.
Und wir haben diese Probleme im Moment noch nicht so. Dieses Land hat wesentlich mehr Windenergie als wir, nämlich 40%. Die haben wir noch nicht, aber die bekommen wir. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch solche Situationen beherrschen. Dazu gibt es Vorschläge, auch meinerseits, aber das führt zu weit, vielleicht in der Diskussion. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. Und das ist ja schon ein laufender Übergang zur heutigen Zeit. Ich darf Michael Effler vorstellen. Er ist seit Oktober letzten Jahres Mitglied der Fraktion Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, dort der Sprecher für Energie- und Klimapolitik und Tierschutz. Michael Effler ist 1970 geboren in Niedersachsen. Er ist ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter, hat Volkswirtschaftslehre studiert und auch promoviert an der Universität Hamburg, ist seit vielen Jahren in Berlin tätig in dem Verein Mehr Demokratie. Dort auch hat er an Energietisch, an Berliner Energietisch mitgearbeitet und war bis 1999 Mitglied der Grünen, seit 2005 bei der Linken. Ja, Geschenke sind schon vorab verteilt worden. Nun die aktuellen Herausforderungen der Berliner Energiepolitik.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich war ja hier in gleich mehrfacherweise quasi aus der Rolle, also einmal bin ich weder Kombinatsdirektor gewesen, noch Energieprofessor, noch Energiepraktiker, sondern beschäftige mich ja, politisch mit Fragen der Energiepolitik und im Parlament seit Oktober letzten Jahres. Ist noch hingewiesen worden, vorher habe ich mich mit Energiefragen außerparlamentarisch beschäftigt. Ich habe den Berliner Energietisch mitgegründet, Initiative, die vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen mit unterstützt hat durch so eine Unterschrift, wo es darum ging, eben eine sozialere, ökologischere und demokratischere Energieversorgung für Berlin auf den Weg zu bringen. Und ich kann mit einer gewissen Genugtuung sagen, dass das, was wir außerparlamentarisch begonnen haben, nun auf einem relativ guten Weg ist, im Parlament umgesetzt zu werden. Und dazu will ich vielleicht jetzt ein paar Ausführungen machen. Ich kann natürlich wenig beitragen zu Fragen der DDR-Energiegeschichte. Ich finde das wirklich ausgesprochen interessant. Ich bedanke mich bei Herr Professor Riesen ausdrücklich für die Bücher und jetzt versprechen, dass ich mir das ansehen werde. Kann ich nicht versprechen, dass wir die Forderungen 1:1 übertragen werden, zumal sich auch vieles, denke ich, nicht sofort das neue Energiesystem einpassen lässt, aber ich werde mich damit beschäftigen. So, nun ist es ja so, wir haben 5 Jahre der Dunkelheit, nämlich die SPD- und CDU-Regierung hier in Berlin überstanden, es war noch 5 Jahre Stillstand auf ganz vielen unterschiedlichen Politikfeldern, aber auch auf dem Gebiet der Energiepolitik. Wenn man sich Energiepolitik und auch Energiewirtschaft ein Stück weit in Berlin ansieht, dann würde ich das mal in aller Kürze wie folgt charakterisieren. Zum Ersten ist fast alles, was in Hiet und Nagel ist, war in den 90er Jahren privatisiert worden. Ja, die GASAG ist privatisiert worden, die BEWAG damals privatisiert worden, die Berliner Energieagentur privatisiert worden, sodass Berlin heutzutage bis vor einigen Jahren eigentlich überhaupt keine energiewirtschaftlichen Institutionen hatte und auch gleichzeitig den entsprechenden Sachverstand mitprivatisiert. Es gibt bis heute kaum Beamte in den entsprechenden Senatsverwaltungen, die sich mit Fragen der Energiepolitik und Energiewirtschaft ernsthaft auskennen. Das ist das eine. Das zweite, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mit allen hier auf dem Podium da so 100%ig auf einer Wellenlänge bin, aber das muss ja auch nicht. Das Zweite ist, dass die Energiewirtschaft Berlins sehr stark fossil geprägt ist durch Kohleenergie und zum Teil auch noch durch, auch stärker werden durch Gas und eben sehr, sehr gering durch erneuerbare Energien. Was ich und auch viele im Energietisch für schwierig halten. Und zum Dritten, ein Aspekt, den wir noch gar nicht hier angesprochen haben, ist Energie und der Zugang zur Energie auch eine soziale Frage. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Wir haben das so ein bisschen beim Energietisch unter das Wort Energiearmut zusammengefasst. Es gibt immer mehr Menschen, die Probleme haben, ihre Stromrechnung oder Gasrechnung zu bezahlen. Es gibt immer mehr Menschen, die vom Zugang zur Energie ausgesperrt werden, indem ihnen die Stromversorgung oder Gasversorgung abgestellt wird. Und auch da sind unsere jetzigen Strukturen sehr, sehr schlecht drauf eingestellt. Deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, also uns Linke in dem Fall, bei diesen Punkten anzusetzen. Das heißt, wir wollen zum einen den öffentlichen Einfluss auf die Energieversorgung wieder stärken, ohne in ganz alte Strukturen wieder zurückzukehren. Wir wollen eine ökologische und auch auf rationeller Energieverwendung basierende Energieversorgung hinbekommen. Und drittens wollen wir eben dafür sorgen, dass Energie, der Zugang zu Energie, ein Grundrecht ist und von allen Menschen eben ausgewirkt werden kann. In aller Kürze will ich Ihnen schildern, was wir in unserem Koalitionsvertrag mühsam ausgehandelt zwischen drei Partnern im Energiebereich auf den Weg bringen wollen. Das eine, ich fange mal damit an, beim ganzen Bereich der Rekommunalisierung, also der Wiederaneignung von öffentlichen Institutionen in der Energiepolitik, da sind wir, glaube ich, sehr gut unterwegs. Wir werden ein Stadtwerk in Berlin aufbauen, was seinen Namen auch verdient. Ein Stadtwerk, was sowohl Energie produziert, das heißt erneuerbare Energien anbietet, mittelfristig aber auch Gas, also mir geht vor allem Biogas, aber kann man auch darüber diskutieren, was aber auch ganz, ganz wichtig in Berlin dafür sorgt, dass Energieeinsparmaßnahmen und rationelle Energieverwendung auf den Weg gebracht. Und da wollen wir vor allem anfangen mit den öffentlichen Gebäuden. Wir wollen Sanierungsfahrpläne für öffentliche Gebäude schaffen. Wir wollen dafür sorgen, dass dort eben sehr viel weniger Energie verbraucht wird. Wir wollen auch die Dachflächen der öffentlichen Gebäude, die in Berlin ja noch sehr, sehr zahlreich sind, systematisch untersuchen lassen auf Eignung, auf Solarenergie, auf Photovoltaikanlagen und dann im Regelfall eben auch entsprechend bestimmen. Dieses Stadtwerk soll aber auch beratende Funktionen sein. Es soll dienstleistende Funktionen haben, gegenüber, sowohl gegenüber der Wirtschaft als auch gegenüber den Bürgern und Bürgern. Es soll halt dafür sorgen, dass Menschen eben unterstützt werden, wenn sie sich halt dafür interessieren, den Energieverbrauch zu senken. Es soll mittelfristig auch Sozialtarife anbieten. Das heißt, dass man eben nicht, weil sie einen Tarif für alle hat, sondern dass man eben die Möglichkeit hat, auch Menschen, die halt weniger Geld haben, einen Strombezug und Gasbezug zu ermöglichen. Andere Stadtwerke in Deutschland machen das auch. Dann ist es ja so, dass es eben auch einen Unterschied zu dem alten Energiesystem der DDR, aber auch zur BRD. Wir haben ja heutzutage eine Trennung zwischen der Erzeugung von Energie und der Verteilung von Energie. Wir können das nicht mehr zusammen in einem herstellen. Deswegen sind Stromnetze getrennt von der Stromproduktion.
Großer Fehler.
Bitte? Großer Fehler. Ja, das kann man so sehen. Es ist aber so und ist auch europarechtlich entsprechend so vorgegeben. Und die Stromnetze sind eben in Berlin nicht mehr in der Hand Berlins, sondern in der Hand entweder von Vattenfall beim Strom oder von Gazag beim Gas. Und wir wollen beide Netze, auch das Fernwärmenetz, das größte Netz Europas, wieder unter öffentliche Kontrolle bringen. Und zwar mit allen Möglichkeiten, die uns die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zur Politik von SPD und CDU, die sich darauf überhaupt nicht hat ernsthaft verständigen können. Es gibt ein entsprechendes Unternehmen, was sich beworben hat um die Stromnetzkonzession. Es wird sehr bald die Entscheidung fallen. Und vielleicht im Februar noch, und ich hoffe, dass dann das Berlin-Unternehmen den Zuschlag bekommt. Nächster Punkt, vielleicht löst das ja auch eine Kontroverse aus, wir wollen aus der Kohle aussteigen, will ich auch so deutlich und so klar ansprechen. In diesem Jahr wird das letzte Braunkohlekraftwerk Berlins, da geht schon der Strom weg. Das war kein schlechtes Zeichen.
Das war voller Kohle.
Ja, ja. Aber sehen Sie mal, ob es nur kurz zusammenstecken, dann funktioniert es wieder. Wir wollen aus der Kohle aussteigen, aus der Braunkohle bereits in diesem Jahr. Das letzte einzige Braunkohlekraftwerk. Jetzt hat der Betreiber schon selber angekündigt, Vattenfall stillzulegen. Dann haben wir noch drei Steinkohlekraftwerke und die sollen bis spätestens 2030 vom Netz gehen. Es ist einfach aufgrund von klimapolitischen Erwägungen, auch aufgrund zum Beispiel von wasserpolitischen Erwägungen. Ja? Also Kohleverstromung und Kohlebergbau ganz extrem verschmutzt auch das Trinkwasser. Es ist einfach in der heutigen Zeit nicht mehr zu rechtfertigen, wo Alternativen bestehen, dass wir immer noch, zumindest auf Jahrzehnte hinaus, Kohle verstromen. Wir haben die Möglichkeit, ich komme zum Schluss dann auch, wir haben die Möglichkeit, zum einen Gas als Brückentechnologie da einzusetzen, das ist auch auf alle Fälle sehr, sehr sinnvoll, aber das Ziel, das langfristige Ziel wird sein, die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Vielleicht als letzter Punkt, ich glaube, dass wir durchaus von früheren Energiesystemen einiges lernen können, auch von der Energiewirtschaft der DDR, soweit ich sie bisher verstanden habe und durchaus kenne. Ich fand die Anregung, die Herr Professor Riesner gebracht hat, sehr, sehr interessant. Natürlich ist es sehr, sehr nützlich, genau zu wissen, was diesen Benchmark angeht, was wird in einzelnen Betrieben an Energie verbraucht, und das auch zu vergleichen, um auch ein Ziel oder eine Ausrichtung zu haben, wie kann man da besser werden. Ja, ich denke schon, dass wir solche Sachen uns mal genauer in den Blick, ohne Scheuklappen, in den Blick nehmen müssen. Natürlich müssen wir aber sehen, dass die heutige Energiewirtschaft gerade Berlins auch anders strukturiert ist. Wir haben sehr, sehr viel weniger Industrie als damals in der DDR. Wir haben sehr viel mehr Dienstleistungen. Wir haben auch einen relativ hohen öffentlichen Sektor. Das heißt, wir gucken müssen, mit welchen Methoden können wir die Ziele, die Sie ansprechen, entsprechend umsetzen. Und ich freue mich dann auf die Diskussion. Vielen Dank. Thank you.